Heute ist Montag, der 16. Februar. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über die Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Außerdem geht es um den verstorbenen russischen Aktivisten Alexei Nawalny, der laut Laboruntersuchungen durch ein Gift ums Leben kam. Danach geht es um die Demonstration gegen das iranische Regime in München. Zum Schluss brauchen wir sie alle, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ganz, ganz herzliche Grüße aus Thailand von Koh Samui. Ich bin zurzeit mit einer Freundin hier unterwegs und wir machen 2 Wochen Urlaub, / ein bisschen Workation, denn der Podcast kommt wie immer mit und ich freue mich sehr, dass wir das machen können. Das bedeutet, wenn ihr auch hier wieder Geräusche hört, Hunde bellen, vielleicht mal ein bisschen Wind oder eine Welle, dann wisst ihr, woran es liegt. Wir beginnen. Am Wochenende fand die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Dabei handelt es sich um ein Forum, bei dem sich unter anderem VertreterInnen aus Regierungen, Streitkräften, internationalen Organisationen und Zivilgesellschaft treffen. Thematisch geht es dabei um die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz fand vor dem Hintergrund einer ziemlich angespannten Lage zwischen Europa und den USA statt. Zum Auftakt am Freitag sprach Bundeskanzler Friedrich Merz und brach dabei mit einer bisherigen Tradition. Er überließ die Eröffnung nämlich nicht wie sonst üblich einem Gast aus dem Ausland, sondern nutzte die Bühne selbst, um einen grundlegenden Kurswechsel zu verkünden. Und da hören wir mal rein.
Wir wollen eine neue transatlantische Partnerschaft begründen. Lassen Sie mich mit der unbequemen Wahrheit einfach beginnen. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben aufgetan. Vizepräsident J.D. Vance hat das vor einem Jahr hier in München an dieser Stelle gesagt. Er hatte in der Beschreibung recht. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel. Und an Klimaabkommen und Weltgesundheitsorganisationen halten wir fest, weil wir überzeugt sind. Weil wir überzeugt sind, globale Aufgaben werden wir nur gemeinsam lösen. Nun hat die transatlantische Partnerschaft offenbar ihre Selbstverständlichkeit verloren. Erst in den Vereinigten Staaten, dann auch hier in Europa und vermutlich auch hier im Saal. Meine Damen und Herren, wenn unsere Partnerschaft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir sie im doppelten Sinn neu begründen. Diese Begründung muss handfest sein, nicht esoterisch. Wir müssen diesseits und jenseits des Atlantiks zu dem Schluss kommen, zusammen sind wir stärker. Wir Europäer wissen, wie kostbar das Vertrauen ist, auf dem die NATO gründet. Im Zeitalter der Großmächte werden auch die USA auf dieses Vertrauen angewiesen sein.
Ihr habt's gehört. Merz kritisiert offen die US-Innenpolitik unter Donald Trump. Ja, und er warf der US-Regierung vor, mit gemeinsamen transatlantischen Werten zu brechen. Und kritisierte insbesondere die Handelspolitik, den Umgang mit dem Klimawandel und die sogenannten Kulturkriege der MAGA-Bewegung. Gleichzeitig forderte Merz in seiner Rede eine neue Form der deutschen Machtpolitik. Er argumentierte, dass Deutschland und Europa in einer Welt, in der die größten Mächte immer mehr um Einfluss ringen, unabhängiger werden müssten, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Am Samstag folgte dann die Rede von US-Außenminister Marco Rubio. Während Vizepräsident J.D. Vance im Vorjahr die EuropäerInnen noch scharf kritisiert hatte, klang Rubio diesmal ein bisschen versöhnlicher. Wir hören mal rein.
And if at times we disagree,
und wenn wir mal nicht einer Meinung sind, dann liegt dies an unserer Sorge um Europa, mit dem wir verbunden sind. Nicht nur wirtschaftlich, nicht nur militärisch verbunden sind. Wir sind auch spirituell verbunden und kulturell verbunden. Wir wollen ein starkes Europa. Wir glauben und sind überzeugt, dass Europa überleben muss, denn die größten beiden Kriege des letzten Jahrhunderts sind eine dauernde Erinnerung daran, dass unser unser Schicksal immer mit ihrem verbunden bleiben wird, meine Damen und Herren. Denn wir wissen, dass Europas Schicksal immer auch eine Auswirkung auf unser Schicksal haben wird.
Ja, Rubio betonte die tiefen historischen und kulturellen Bindungen und stellte klar, dass ein Ende der transatlantischen Ära weder das Ziel noch der Wunsch der USA sei. Ja, doch auch wenn sich Rubios Worte zuerst noch eine Annäherung anhören, stellt er gleichzeitig harte Forderungen. So verlangt er eine radikale Abkehr von der bisherigen globalen Ordnung. Er bezeichnete das Konzept einer regelbasierten Weltordnung als realitätsferne Idee und gefährliche Illusion, die menschliche Natur ignoriere. Inhaltlich blieb er aber klar auf der America-First-Linie. Er kritisierte den bedingungslosen Freihandel, der zur Deindustrialisierung geführt habe, und bezeichnete die bisherige Klimapolitik als einen Klimakult, der die Bevölkerung verarme. Besonders eindringlich warnte er vor der Massenmigration, die er als existenzielle Bedrohung für die westliche Zivilisation bezeichnete. Ja, die Botschaft an die Europäer war unmissverständlich. Die USA wollen keine schwachen Verbündeten mehr. Rubio forderte, dass Europa die Führung bei den konventionellen Streitkräften übernehmen müsse, während die USA nur den strategischen und nuklearen Rückhalt bieten. In Deutschland löste die Rede gemischte Reaktionen aus. Während Konferenzleiter Wolfgang Ischinger von einer Erleichterung im Saal sprach, warnten ExpertInnen und PolitikerInnen davor, sich davon täuschen zu lassen. Außenminister Johann Wadephul lobte zwar den Beginn eines produktiven Dialogs, wies aber weitere Ratschläge aus den USA, etwa zur Migrationspolitik, zurück. Ja, ihr erinnert euch bestimmt alle noch an Alexander Nawalny. Als politischer Aktivist war er bekannt für seine offene Kritik am russischen Präsidenten Putin. Ja, nachdem er 2020 einen Giftanschlag überlebt hatte, wurde er bei seiner Rückkehr nach Russland festgenommen. 2024 starb er dann in einem Straflager. Die russischen Behörden erklärten damals, dass Nawalny an einer Kombination mehrerer Krankheiten gestorben sei. Daran wurde allerdings von Anfang an gezweifelt. Und auf der Münchner Sicherheitskonferenz gaben Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Schweden und die Niederlande nun bekannt, dass sie über wissenschaftliche Belege für eine Vergiftung Nawalnys verfügen. Laboranalysen an Gewebeproben konnten nachweisen, dass Nawalny mit dem hochtoxischen Nervengift Epibalitin vergiftet worden sein soll. Diese Substanz, die kommt ursprünglich in südamerikanischen Pfeilgiftfröschen vor und existiert in Russland eigentlich überhaupt nicht. Ja, und laut Johann Wadephul ist das Gift rund 200 Mal stärker als Morphium und führt zur Lähmung der Atemmuskulatur, bei der die Opfer qualvoll ersticken. Um die Todesursache endgültig zu klären, sollen Nawalnys sterbliche Überreste heimlich aus Russland in den Westen gebracht worden sein. Dort wurden sie unabhängig in mehreren Laboren untersucht. Ja, die 5 Staaten kamen zu dem Ergebnis, dass nur Russland über Mittel, Motiv und Zugang zum Hochsicherheitsgefängnis verfüge, um diesen Mord zu begehen. Am Rande der Konferenz trat Julia Nawalny, Nawalnys Witwe, gemeinsam mit den AußenministerInnen vor die Presse. Und sie erklärte, dass nun der wissenschaftliche Beweis vorliege, dass Wladimir Putin ihren Mann mit einer chemischen Waffe ermordet habe, und dankte den beteiligten Regierungen für ihre Arbeit. Die russische Regierung wies diese Vorwürfe hingegen als reine Propaganda zurück. Die europäischen Staaten kündigten an, ihre Erkenntnisse an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen weiterzuleiten, da Russland damit erneut gegen internationale Abkommen verstoßen habe. Die britische Außenministerin Yvette Cooper betonte, man sei entschlossen, den Kreml zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz fand auf der Münchner Theresienwiese eine Kundgebung statt. Anstelle der angekündigten 100.000 kamen 250.000 Menschen zusammen, also wirklich richtig viel. Und die haben gegen die politische Führung im Iran demonstriert. Dazu erinnert ihr euch vielleicht auch noch daran, dass es im Iran um den Jahreswechsel wochenlange Proteste gab, die vom Regime gewaltsam beendet wurden, und wir auch immer weiter in den Iran schauen. Die Demo wurde vom Verein The Munich Circle organisiert und zeigte viele Symbole aus der Zeit vor der Islamischen Revolution 1979. Die Menschen forderten lautstark Freiheit und Menschenrechte für den Iran. Viele der Demonstranten waren aus ganz Europa, den USA und Kanada angereist. Im Fokus des Interesses stand Reza Pahlavi, der Sohn des letzten iranischen Schahs. Dieser lebt bereits seit mehreren Jahrzehnten in den USA, und in seiner Rede versprach er dem iranischen Volk einen baldigen Sieg und rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen. Pahlavi betonte mehrfach, dass er keine persönliche Machtambition habe. Er sehe sich vielmehr als Übergangsfigur, die das Land in eine demokratische Zukunft führen wolle, in der das Volk seine Regierung dann selbst wählen könne. Gleichzeitig hat die Demo dann auch gezeigt, dass die iranische Opposition nicht einheitlich ist. Zu Beginn der Versammlung musste musste die Polizei dazu auffordern, auf bestimmte Parolen zu verzichten, die den Tod von Mullahs Linken und der politischen iranischen Oppositionsgruppe Volksmujahedin forderten. Einige RednerInnen, darunter der SPD-Abgeordnete aus Hamburg, sehen Pahlavi als einzige ernstzunehmende Alternative zum Regime. Andere hingegen kritisieren, dass er sich nie eindeutig von der autokratischen Herrschaft seines Vaters abgegrenzt habe. Pahlavi nutzte die Bühne in München auch für einen direkten Appell an US-Präsident Donald Trump. Der forderte die USA auf, dem iranischen Volk aktiv dabei zu helfen, das Regime zu beerdigen, statt lediglich auf Reformen zu setzen. Trump selbst hatte bereits im Vorfeld der Konferenz einen zweiten Flugzeugträger in die Golfregion entsandt und einen Machtwechsel im Iran als das bestmögliche Szenario bezeichnet. Jetzt kommen Sie, die Good News. Und zwar dieses Mal aus Osnabrück. Da gibt es nämlich eine Fahrschule, die ausschließlich von Frauen für Frauen betrieben wird. Ja, das Konzept soll ein vertrauensvolles Lernumfeld schaffen und Unsicherheiten abbauen, damit sich die Fahrschülerinnen besser auf den Straßenverkehr konzentrieren können. Und seit der Eröffnung meldeten sich fast täglich neue Schülerinnen an, besonders Frauen, die zuvor schlechte Erfahrungen mit männlichen Fahrlehrern gemacht haben oder sich in einem geschützten Umfeld wohler fühlen, nutzen das Angebot. Ja, die Inhalte und Prüfungen entsprechen den normalen Anforderungen natürlich. Und damit ist die Fahrschule nach eigenen Angaben die erste ihrer Art in Niedersachsen. Und ich finde diese Idee wirklich richtig toll. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann hier am Mittwoch wieder. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, mein neues Buch vorzubestellen, wenn der rechte Rand regiert oder wenn wir uns auf meiner Lesetour dazu sehen. Also, bis Mittwoch, denn irgendwas passiert ja immer.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.